Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Sätzen 1. Eine Bildungsnation im Leistungsrausch. Ein Feature von Peter Kessen.
Achtung! Konfiguration ist auch wichtig. Jetzt muss man lernen, die richtigen Abstände zu halten. Und.
So klingt er, der Ballettunterricht für die Jungen der 11. Klasse der staatlichen Ballettschule in Berlin. Hier lernt eine Tanzelite, die später auf der ganzen Welt arbeiten wird, auch an den führenden Opernhäusern. Die Aufnahmeprüfung ist so anspruchsvoll wie das Unterrichtsniveau. Eine besondere Schule, auch unter den Berliner Bildungseinrichtungen. Die staatliche Ballettschule erreichte 2018 den besten Abiturdurchschnitt der berufsbildenden Schulen der Hauptstadt.
Ein Großtrend? An den Schulen und Hochschulen in Deutschland sind die Noten immer besser geworden. Viele Untersuchungen und Statistiken belegen das. Kritiker sprechen gar von einer Noteninflation, von entwerteten Zensoren, weil es immer leichter sei, gute Noten zu bekommen.
Und wir können sehen, das geht dann zurück bis Anfang der 70er Jahre, dass es dort eine ständige Verbesserung gegeben hat.
Professor Gerd Grötzinger, Bildungsforscher, über die Entwicklung der durchschnittlichen Abiturnoten in Deutschland.
Wir fangen so mit etwa 2,9 Durchschnitt an und liegen heute eher so bei Richtung 2,1, 2,2.
Der Wissenschaftsrat der Bundesregierung publizierte bereits im Jahr 2012 eine Studie zur Verbesserung der Abschlussnoten an den Hochschulen.
Die Noten sehr gut und gut wurden demzufolge im Prüfungsjahr 2011 an knapp 80% der Diplom- und Magisterabsolventen vergeben. Das war ein Anstieg von 9% verglichen mit 2000.
Konservative Bildungskritiker lesen das nicht als Erfolgs-, sondern als Verfallsgeschichte. Als Beleg für ein abgesenktes Leistungsniveau. So beklagt der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, im Frühjahr 2018 eine Inflation guter Schul- und Abiturnoten. Der Mainzer Professor Werner Müller kritisiert die behauptete Noteninflation sogar auf einer eigenen Webseite.
Pass auf, Jungs. Assemblée ist eigentlich ein Sprung von einem Bein. Aber auch nur
erste
ein.
Zwischenprüfung.
Erkläre, wie Spitzennoten an einer Spitzenschule zustande kommen.
Die Schüler und Schülerinnen der staatlichen Ballettschule Berlin erreichen das beste Abitur der berufsbildenden Schulen der Hauptstadt. Schuldirektor Professor Dr. Ralf Stabel interessiert das nicht besonders.
Das kann sein, habe ich jetzt nicht parat, aber wenn Sie es sagen, wird es stimmen.
Weiß der Schulleiter denn wenigstens die Durchschnittsnote beim Tanz?
Habe ich noch nie ermittelt.
Die Jungen und Mädchen erreichten im Jahr 2018 im Durchschnitt ein Abitur von 2,1. Die Eliteschule gehört weltweit zu den besten Ausbildungsstätten für klassischen Tanz. Was ist das Geheimnis des Erfolges? Sind es einfach die perfekten Schüler? Wie zum Beispiel Leonard Kilian Urban, 14 Jahre alt, aus Ludwigsfelde in Brandenburg.
In der ersten Klasse hatten wir keine Noten, sondern Smileys. Und da hatte man dann immer diese ganz lächelnden Smileys, dann die halb lächelnden Smileys, dann die neutralen Smileys und dann die etwas traurig sind. Und als dann die Noten kamen, hat man sich schon ein bisschen gefreut, dass man dann von den Smileys weg ist und dann wirklich diese Zahlen hat und so. Bis ich dann einmal, das war der Tag, wo ich meine erste 5 bekommen habe, das war in einer Mathe-Klassenarbeit und ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich einer Woche meinen Eltern das nicht gesagt habe und ich konnte es auch nicht sagen und auf dem Weg nach Hause habe ich geheult wie sonst was. Das war eigentlich ein einzigartiger Vorfall, weil ich habe ich das gemerkt, dass ich dann das nächste Mal auch besser lerne, dass das nicht wieder passiert, dass ich eben nicht wieder in diese Stresssituation komme.
Die meisten Schüler und Schülerinnen in Deutschland starten heute nicht mehr mit Noten, sondern mit Smileys. Das war auch bei der 13-jährigen Ballettschülerin Emily Wunderlich aus Rangsdorf in Brandenburg so. Heute wird sie benotet, beim Tanzen sogar recht streng.
Im Praxisbereich wird es ein bisschen anders bewertet, dass man die meisten Noten eigentlich 2 und 3 sind, weil man eine 1 selten bekommt, weil dafür muss man sehr, sehr gut sein und man ist eigentlich im Ballett nicht perfekt. Deswegen bekommt man auch diese Note sehr selten. Ich denke, es ist schon gut, weil wenn man jetzt eine 1 bekommt, natürlich ist man dann halt so, ja, ich bin gut und ich brauche mich nicht so verbessern. Dann geben die Lehrer vielleicht einmal eine etwas schlechtere Note, dass man sich dann denkt, ja, ich will noch besser werden. Man strengt sich noch mehr an. Das wollen auch die Lehrer sehen, dass man das will und dass man sich jeden Tag sehr doll anstrengt, damit man diese bessere Note dann auch irgendwann bekommt.
Worauf achtet ihr jetzt, Mädels? Besonders? Ja, richtig?
Es ist wirklich nicht interessant, weil die Noten, die Zahlen an sich sind auch nicht wirklich interessant. Es fängt schon an, interessant zu werden, wenn man sich überlegt, wofür stehen die Zahlen eigentlich? Und da ist ja die goldene Regel, es ist eigentlich, dass eine 3 bekommt jemand, der die Aufgabe, so wie sie gestellt ist, wirklich vollumfänglich löst. So. Und das ist im normalen Leben gar nicht zu schaffen. Also niemand schafft das für gewöhnlich, denn wir alle sehen uns Aufgaben gegenüber und wir versuchen sie zu lösen und stellen am Ende des Tages fest, oh, das ist mir wieder durchgerutscht, das habe ich nicht geschafft. Das ist also ganz klar Niveau 4. Wenn jemand eine Leistung erbringt, die wirklich sichtbar über dem Durchschnitt liegt, dann ist das eine 2. Aber dann gibt es doch Menschen und das sind die, die herausragende Leistungen bringen. Und diese herausragenden Leistungen, das ist dann wirklich eine 1.
Also nur 3 Korrekturmädels, ist ja easy. Knie zur Seite, schön schlagen und in der fünften ankommen vorm Öffnen.
Zweite Zwischenprüfung.
Na, das schafft ihr das.
Zeige auf, wie sich das deutsche Notensystem entwickelt hat.
Die ersten Zensuren in Deutschland standen in der sächsischen Schulordnung von 1530. Jeder Schüler solle jedes halbe Jahr beurteilt und im Falle, dass der Lehrer oder Pfarrer ihn für gut befinde, mit einer Semmel oder dergleichen belohnt werden. Mitte des 19. Jahrhunderts vergaben die preußischen Schulen 3 Noten. Später wurden es 5. Das heute in Deutschland übliche 6-stufige Notensystem wurde 1938 eingeführt. Damit wirkte man der Dominanz der 3 entgegen. Denn bei einem 5-stufigen System tendierten viele Lehrer dazu, die mittlere Note zu vergeben. Dies kann man mit einer geraden Anzahl an Noten verhindern. Die 6 sorgt, damit durchaus gut in die Bildungsvorstellungen der Nationalsozialisten passend, für stärkere Leistungshierarchien und dient der härteren Abwertung von Leistungsschwächeren.
Worüber haben wir in der letzten Stunde gesprochen? Picard!
Über den Vertrag von Versailles.
Richtig. Und wer kann darüber etwas sagen? Merkmal, komm nach vorn.
Nach Ende des Weltkrieges wurden uns durch den Vertrag von Versailles folgende Gebiete geraubt. Eupen-Malmedy, hier. Elsass-Lothringen, hier. Posen und Westpreußen, hier.
Das Notensystem in der Bundesrepublik Deutschland basiert größtenteils auf dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom Oktober 1968 und wird in allen Bundesländern wie folgt verwendet. 6 Noten stellen fest, ob die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht.
1.
Voll entspricht.
2.
Im Allgemeinen entspricht.
3.
Mit Mängeln entspricht.
4.
Mit Mängeln entspricht, die aber behoben werden können in absehbarer Zeit.
5.
Nicht entspricht, mit Mängeln, die in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.
6.
Heute ist das Schulwesen Ländersache. Darum konnten auch bei Abschlüssen unterschiedliche Notenniveaus der verschiedenen Bundesländer entstehen.
So, also guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Vorlesung Organische Chemie 1. Was ist das Begleitbuch zu dieser
An der Universität werden Studienleistungen und Abschlussarbeiten in der Regel mit Noten von 1 bis 5 eingestuft. Manche Hochschulen verwenden auch die 6 Schulnoten. Eine Note, welche schlechter als 4,0 ist, führt in der Regel zum Nichtbestehen.
Viele Schulen, darunter besonders die Waldorfpädagogik, suchen nach Alternativen zum traditionellen Notensystem. So auch die Evangelische Schule Berlin Zentrum. Die Direktorin Caroline Treier begründet ihr Nein zur Herrschaft der Zahlen.
Wenn es die Ziffernoten in Schule gibt, besteht die Gefahr, dass sich das schulische System sehr stark auf Noten reduziert. Wenn Sie Lernende befragen, gehen Sie in klassische Schulen und fragen Sie dort. Das ist nicht das Gefühl, toll, dass mir jetzt jemand sagt, wo ich stehe. Und dieses System muss absolut gebrochen werden.
Die Schülerschaft lernt anders. Die Jugendlichen bestimmen ihre Testtermine selbst. Tutoren helfen im Alltag. Ein Lernlogbuch soll die Selbstreflexion fördern. Ein Lernvertrag die Verbindlichkeit garantieren. Dazu kommen statt Noten mündliche und schriftliche Rückmeldungen. Sogenannte Zertifikate geben eine Übersicht der Kompetenzen in Arbeitsorganisation, Anstrengungsbereitschaft und fachlichem Wissen. Es gibt keine Noten, sondern 4 Stufen, beginnend mit der Einschätzung, du hast die Kompetenz noch nicht erreicht.
Die Jugendlichen erhalten dann eine schriftliche Rückmeldung und die ist viel differenzierter als eine Note. Ab dem Zeitpunkt, wo allerdings eine Note da ist, das ist unsere Erfahrung, konzentriert sich der Lernende nur auf die Note. Bei einer schriftlichen Rückmeldung und verbalen Rückmeldung, also es wird kombiniert, sehe ich dann als Eltern, auch der Lernende, welche Kompetenzen habe ich schon erreicht, welche habe ich noch nicht erreicht und welche muss ich noch erwerben.
Diese Regeln gelten aber nur für die Klassen 5 bis 9. In der Oberstufe herrschen wieder die Ziffernoten. Caroline Dreyer bedauert diesen Bruch. Trotzdem, beim Abitur gehören ihre Schützlinge zu den Besten Berlins. Im Jahr 2018 mit einem Notendurchschnitt von 1,9. Ende Januar 2019 gab die neue schwarz-grüne hessische Landesregierung bekannt, im Rahmen eines Modellprojektes die Schulnoten abschaffen zu wollen. Knapp 10% der Schulen dürfen für 5 Jahre die Ziffernoten durch schriftliche Beurteilungen ersetzen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Schulkonferenz, Eltern und Schüler dafür sind. Zudem gelten weitere Einschränkungen. Auf Abschlusszeugnissen und beim Schulwechsel müssen nach wie vor Ziffern stehen. Auch in der gymnasialen Oberstufe gibt es weiterhin Zensuren. Das Modellprojekt beruht auf einer Initiative der hessischen Grünen. Es gehe um einen Aufbruch in der Bildungspolitik, da, Zitat, Bildungsziele mit einer anderen Pädagogik teilweise besser zu erreichen seien. Die Noten sollen vor allem in den Gesamtschulen verschwinden.
Runtergehen, entspannt die Beine. Niemand kann ein Gelenk beugen, wenn es sich nicht entspannt. Wenn es fest ist, beugt es sich.
Dritte Zwischenprüfung.
Wie begründet Professor W. seine These von der Noteninflation?
So. 5600 Studenten lernen an der Hochschule Mainz in den Fakultäten Wirtschaft, Technik und Gestaltung. Hier studiert auch der 24-jährige Martin Pukrop Betriebswirtschaftslehre. Zudem engagiert er sich im ASTA, dem Allgemeinen Studentenausschuss. Wenn er sich an seine ersten Noten erinnert, fällt ihm vor allem eines ein.
Was für mich persönlich Motivation war, dass ich meine Mutter gesagt hatte, wenn ich eine 1 oder eine 2 schreibe, kriege ich dafür jeweils Geld. Das war für mich eine ganz okaye Motivation.
Sie führte ihn, in gewisser Weise folgerichtig, zum Studium der Betriebswirtschaftslehre, wobei er das Leistungsniveau und die Motivation dort nicht allzu hoch einschätzt.
Gering. Ich glaube, das ist aber auch so ein Problem von BWL. Ich habe ja selber auch gerade erklärt, ich bin mehr so durch Zufall da reingerutscht, aber ich glaube, es rutschen halt ganz viele durch Zufall da rein und das führt dazu, dass so ein bisschen das fachliche Interesse bei vielen fehlt, sondern es ist auch oft einfach die Notfalloption.
Die Benotung sei sehr unterschiedlich. Manche Fächer würden alle mit einer 1 oder 2 bestehen, aber im Fach Statistik sei man mit einer 3,3 schon besser als der Durchschnitt.
An der Hochschule Mainz unterrichtet auch Professor Werner Müller, Experte für Rechnungswesen und Controlling. Professor Müller betreibt seit dem März 2017 eine recht populäre Website mit dem programmatischen Titel Noteninflation.
Also ich habe mich, als ich frisch hier rangekommen war, natürlich erstmal an den gesetzlichen Vorgaben orientiert. Da haben wir in der Prüfungsordnung eine ganz klare Ansage. Die stehen so heute in allen Prüfungsordnungen auch noch drin. Eine den durchschnittlichen Anforderungen entsprechende Leistung ist eine 3. So, und eine 2 ist definiert eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung und eine 1 ist herausragend. So, wenn man jetzt in der Vergangenheit, so zu meiner Zeit, sagen wir mal, eine Gruppe von 50 Studenten, von denen hatte ich dann 2 oder 3 Leute im 1er-Bereich, dann sind das 2%, vielleicht 3%. Das kann es geben. So, und dann haben wir auch irgendwie den großen Mittelteil gehabt, der dann irgendwie im Dreierbereich dann angesiedelt ist.
Wer so benotet, hat im universitätsinternen Wettkampf um Zuhörer, Zuwendungen und Bewertungen natürlich einen etwas schwereren Stand.
Ich glaube, dass ich diese gesetzliche Ansage so wörtlich genommen habe, war ich eigentlich schon von Anfang an irgendwie immer der strenger Bewertende. Aber man hat ja eben nichts anderes gehabt. Ne? Natürlich orientiert man sich doch daran, was in der Verordnung steht. So, und die Entwicklung ging dann schon immer mehr dahin, dass derjenige, der viele Studenten in seiner Gruppe hat, irgendwie anscheinend als der Bessere gilt. Derjenige, der einen besseren Notenspiegel vorweisen kann, also mit höheren Noten, besser, schlechter ist natürlich eine zweite Frage, ja, aber mit den besseren Noten vorweisen kann, es anscheinend den Studenten ja besser vermitteln kann, weil die ja doch mit einem besseren Ergebnis bestehen.
Die besseren Noten seien insofern auch kein Indikator für bessere Leistungen, sondern das Ergebnis willkürlicher Benotung, unterstützt von der Bürokratie der Universitäten, für die bessere Abschlüsse, höheres Renommee und mehr Geld bedeuten würden. Auch die Kultusministerien der Länder verwiesen ja gerne auf ein höheres Niveau.
Der Student der Betriebswirtschaft Martin Pukrop engagiert sich im ASTA, also in der studentischen Interessenvertretung. Die Karriere ist ihm wichtig. Nach dem Bachelor in Betriebswirtschaft soll noch der Master in IT-Management folgen. Trotz seiner klaren Leistungs- und Wettbewerbsorientierung wundert er sich über die Lehrpraxis bei Professor Werner Müller.
Es gilt die akademische Freiheit und die ist auch sehr gut und sehr wichtig. Das Problem ist, dass aus der akademischen Freiheit oft die Freiheit, also eine Narrenfreiheit wird. Und bei manchen Professoren hat man das Gefühl, die machen halt, was sie wollen. Das ist, glaube ich, auch bei dem Herrn Müller der Fall, so wie ich das mitbekommen habe. Da geht es nicht darum, dass man quasi wirklich überprüft, kann der Student was, sondern man hat sich eine Abbrecherquote oder eine Durchfallquote irgendwie festgesetzt und stellt auch keine sinnvollen Fragen, um zu prüfen, ob die Studierenden wirklich das erfüllt haben, was sie können sollen. Aber das Problem ist halt, wenn man was dagegen sagt, dann kommt halt immer, ja, akademische Freiheit und dann können wir wenig machen.
Wobei Werner Müller der Rede von Durchfallquoten vehement widerspricht. Martin Pukrop sieht den Ausweg vor allem in einer grundlegenden Änderung des Zugangs zu den Unis.
Wenn man am Hochschulwesen was verbessern möchte, wenn man bessere Absolventen haben möchte, dann funktioniert das nicht einfach, indem man sagt, wir machen alle Klausuren schwerer. Also ich glaube, was man verbessern sollte, wäre direkt erstmal am Anfang ein Zulassungsverfahren, nicht einfach nur nach der Abiturnote zuzulassen, sondern da entsprechende Tests aufzubauen, wie das in Medizin ja auch der Fall ist, weil einfach die allgemeine Hochschulreife wenig darüber aussagt, wie qualifiziert man jetzt für einen bestimmten Studiengang ist.
Der Präsident der Hochschule, Professor Gerhard Muth, ist seit 24 Jahren an der Uni Mainz.
Ich habe das natürlich jetzt nicht irgendwie statistisch untersucht. Rein gefühlsmäßig würde ich nicht sagen, dass sich das Notenniveau über diese mehr als 20 Jahre nennenswert verändert hat.
Beim Notendurchschnitt gibt es eine Differenz zwischen den Studiengängen mit wirtschaftlicher, technischer Ausrichtung und den künstlerisch gestaltenden Studiengängen.
Ich sag mal so, da liegt der Notenschnitt etwa so um die 2, während in anderen Fächern Notendurchschnitt oder Notenschnitt zwischen 2 und 3 liegt.
Professor Muth ist sich sicher, es gibt tatsächlich weniger schlechte Studenten als früher. Ein Notendurchschnitt weniger gut als 3 sei eher selten. Hauptgrund sei die bessere Betreuung.
Wir haben beispielsweise jetzt seit ein paar Jahren ein Projekt gestartet, wo wir auch sehr viel Geld investieren. Das nennt sich Studienerfolgsmanagement. Das heißt, wir monitoren das Verhalten der Studierenden, um möglichst frühzeitig in der Form von Frühwarnsystem uns um die Studierenden kümmern zu können. Und dann ihnen anzubieten, zum Beispiel eine Studienberatung oder ihnen anzubieten, spezielle Vorbereitung auf Klausuren. Wir machen beispielsweise ein anderes Projekt, das nennt sich Tutorien in kritischen Fächern.
Einen Indikator dafür, dass die Leistungen nicht schwächer geworden seien, sieht Muth in den guten Karrierechancen seiner Absolventen.
Generell kann man, glaube ich, sagen, dass wir hier, Gott sei Dank, mit unserem Standort und auch mit unserem Ausbildungsprofil kaum Probleme haben, unsere Studenten im Arbeitsmarkt unterzubringen. Ganz im Gegenteil, wir haben teilweise Fächer, da kriegen Studierende schon auf der Hörsaalbank schon Angebote aus der Praxis. Beispielsweise Geoinformatik und Vermessung ist ein Fach, wo oder auch im Bereich Wirtschaftsrecht oder so. Wir haben es auch teilweise im Ingenieurbereich.
Es gibt einen Moment, wo die Fußspitze, der große Zeh, wo er den Boden verlässt. Das muss ich sehen, das müsst ihr spüren.
Abschlussprüfung.
Wird es jungen Leuten zu leicht gemacht mit immer einfacheren Prüfungen? Begründe deine Position.
Die Abbruchquoten sind hoch. Nahezu jeder dritte Bachelorstudent bricht sein Studium ab, was natürlich eine Erfahrung für den jungen Menschen ist, die sehr ärgerlich und vielleicht auch frustrierend ist.
Christina Mersch, Bereichsleiterin Ausbildung Deutsche Industrie- und Handelskammer Zentrale Berlin.
Viele von denen landen dann in einer Ausbildung und auch sehr bewusst, dass sie sagen, ich möchte jetzt lieber eine Ausbildung machen, als nochmal ein zweites Bachelorstudium zu beginnen. Mehr als 4 von 10 Studienaussteigern landen dann in der Ausbildung. Ja, die Unternehmen berichten, dass die jungen Menschen sehr zielstrebig dann auch sind. Also sie haben dieses Erlebnis gehabt, zu scheitern, sich umorientieren zu müssen und dann eine sehr klare und bewusste Entscheidung getroffen, in die Ausbildung zu gehen.
Seit 2009 gibt es in jedem Jahrgang mehr Abiturienten als Auszubildende. 2017 standen 1,33 Millionen Azubis schon 2,75 Millionen Studenten gegenüber. Das Abitur ist kein Elitebildungsgang mehr. Daraus zu folgern, dass sich an den Universitäten verstärkt Mittelmaß und Unvermögen ballen, sei aber falsch, sagt Christiane Konecken-Grünier, Bildungsexpertin des Instituts der Deutschen Wirtschaft.
Nach meiner Beobachtung gibt es keine belastbaren Fakten darüber, dass sich die Leistungsfähigkeit von jungen Leuten in den letzten 10, 20 Jahren verschlechtert hätte. Der Wissenschaftsrat hat ja die Entwicklung der Noten untersucht. Und wir haben für das Jahr 2000 dort an den Prüfungen in den Hochschulen eine Durchschnittsnote von 2,17 und im Jahre 2011 eine Durchschnittsnote von 2,07. Bei dieser kleinen Verschiebung kann man überhaupt nicht von Noteninflation sprechen. Aber der Wissenschaftsrat sagt auch in der Analyse dieser Notenverbesserung, dass daraus nicht der Schluss gezogen werden kann, dass die Absolventinnen und Absolventen jetzt mit weniger Aufwand zu besseren Noten kommen und letztendlich weniger gute Kompetenzprofile mitbringen.
Eine Einschätzung, die die Expertin des arbeitgebernahen Instituts vom Marktgeschehen bestätigt sieht.
Was die heutige Frage angeht, haben wir zu viele Akademiker bzw. studieren zu viele. Wir können aus den Indikatoren, die wir beobachten, keine Anhaltspunkte finden, dass es in irgendeiner Weise ein Überangebot an jungen Leuten mit Hochschulabschluss gibt. Wir sehen die Arbeitslosenquote, die ist historisch niedrig. Wir sehen das Anspruchsniveau der ausgeübten Tätigkeiten. Auch da hat sich nichts verschoben und verändert. Wir sehen die erreichten Positionen. Auch da gibt es keine Hinweise darauf, dass es in irgendeiner Weise jetzt zu viele junge Hochschulabsolventinnen und Absolventen geben könnte.
Das bestätigt auch Professor Dr. Gerd Grötzinger, Bildungsforscher an der Europa-Universität Flensburg.
Das sehen wir überhaupt nicht. Und die Bildungsrenditen sind hoch und sie sind eigentlich auch nicht im Niedergang begriffen, im Unterschied zu den anderen.
Gute Bildungsabschlüsse führen immer noch zu beruflichen Karrieren. Bei einer Noteninflation müssten ja auch die Bildungsrenditen, also das, was man hinterher mit seiner Investition in Bildung erzielt, sinken.
Im Zentrum der Debatte um die sogenannte Noteninflation steht die Frage nach der neuen Qualität des Abiturs, eines Abschlusses, der früher einer bürgerlichen Elite vorbehalten war und heute dabei ist, Allgemeingut zu werden. Werner Müller von der Uni Mainz sieht auch das kritisch.
Das bedeutet aber, wenn Sie beispielsweise, sagen wir mal, 25% eines Jahrgangs an die Hochschulen schicken, dann sind das wohl die 25% leistungsfähigsten. Wenn Sie jetzt aber 55% schicken, dann sind die 55% wohl eher doch, zumindest diese zusätzlichen, so ein Mittelmaß. Ne? Das ist ja gar nichts Schlechtes. Aber das bedeutet, hier ist nicht eine Hochschule, sondern jetzt müsste man sagen eher eine Mittelschule, wahrscheinlich für diese Gruppe adäquater. Das bedeutet dann, diejenigen, die studieren, gehen nicht mehr in die Lehre. Wir haben, wenn wir Betriebswirtschaftslehre und internationale Betriebswirtschaftslehre zusammenrechnen, gehören auch sehr nah zusammen, dann sind über 10% aller Studenten Betriebswirte. Ich meine, 90% von denen können auch gerne eine kaufmännische Lehre machen.
Und der Facharbeitermangel in den Unternehmen, so glaubt Professor Müller, habe auch damit zu tun, dass die Mehrheit eines Jahrgangs heute das Abitur ablegt.
Ja, das Abitur hat natürlich heute den Wert einer Drehscheibe für verschiedene Bildungskarrieren. Das kann die Hochschule sein, das kann aber auch die Berufsbildung sein. Der Anteil der Abiturienten ist, das wissen wir, und Abiturientinnen ist in den letzten 10 Jahren stark gestiegen. Die Möglichkeit, eine Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben, sind ja auch ausgeweitet worden. Heutzutage hat man die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung, wenn man einen Meisterbrief gemacht hat, wenn man eine Fachwirtausbildung gemacht hat. Das war vor vielen Jahren nicht so. Insgesamt hat sich also das ganze Spektrum dessen, was eine Hochschulzugangsberechtigung ist, erweitert. Das ist, denke ich, auch eine gute Sache.
Fangen wir mal damit an, dass wir natürlich den Schülerinnen und Schülern sehr viel mehr Möglichkeiten einräumen, Fächer zu wählen und Schwerpunkte zu setzen.
Alexander Lorz, hessischer Kultusminister und Vorsitzender der Kultusministerkonferenz, sieht tatsächlich eine bessere Pädagogik als treibende Kraft hinter den messbar besser gewordenen Schulnoten. Wobei der große Sprung in den 70ern stattfand. Im letzten Jahrzehnt habe sich der Abiturdurchschnitt hingegen nur um wenige Zehntel Prozent verbessert.
Klar, wenn ich allen einen bestimmten Kanon von Fächern vorgebe und sage, das und das muss gemacht werden, egal wo die individuellen Talente und Begabungen liegen, dann kriege ich natürlich tendenziell etwas schlechtere Ergebnisse raus, als wenn ich Schülern die Möglichkeit gebe, eben auch Fächer zu gewichten, ihren Begabungen und Neigungen entsprechend. Aber das ist ja eigentlich doch das, was wir wollen. Wir wollen doch die individuellen Talente aus den Schülerinnen und Schülern herauskitzeln.
Mündliche Leistungen haben heute einen größeren Wert. Es wird weniger auswendig gelernt und mehr auf sogenannte Kompetenzen geachtet. Und diese Ansprüche können, so Alexander Lorz, immer mehr Schülerinnen und Schüler erfüllen.
Das ist aber eine Qualifikation, die sie heute auch später in Ausbildung und Beruf sehr brauchen. Und natürlich, da sie ja insgesamt die Menge dessen, was gemacht werden kann, nicht wesentlich verändern können, geht natürlich, wenn Sie neue Methoden, neue Kompetenzorientierungen, beispielsweise neue Präsentationsformen und all das, was dafür an Training notwendig ist, einführen, geht das natürlich notgedrungen auf Kosten von etwas, was früher eine größere Bedeutung hatte.
Nochmal dran denken, ja, jeder mit seinen Möglichkeiten. Ne? Nicht den Rücken brechen, das, was geht.
Epilog.
Was der Direktor einer Eliteschule von immer mehr Abiturienten hält.
Beim Ballett, da herrscht eine besondere Notenperspektive. Hier dominiert das Spektrum zwischen 2 und 3. Die Note 1, vollständige Perfektion, sie erkennen die Lehrenden sehr selten.
Der Leiter der Ballettschule, Ralf Stabel, glaubt nicht an die Rede von der Noteninflation. Seine Schülerschaft erreicht einen sehr guten Abiturdurchschnitt von 2,1. Aber das sei kein Bildungsniedergang, sondern eben doch eine Erfolgsstory.
Also ich glaube, das ist so ein Generationsgeklage. Also ich denke, dass alle Menschen, insbesondere die Lehrerinnen und Lehrer, natürlich immer sagen, also früher war alles anspruchsvoller. Ich bin mir da nicht wirklich sicher. Also ich denke, dass wir die Methoden des Unterrichtens verändert haben. Vielleicht ist es wirklich auch gut und nicht mehr so, dass wir im Sinne des Nürnberger Trichters oben Wissen reinschütten und dann nach bestimmten Prozenten bewerten, wie viel kommt dann unten bei dem Schüler an, wie viel kann er uns 1:1 wertfrei wiedergeben, sondern wir versuchen schon Methoden und Kompetenzen zu vermitteln und es gibt viel mehr Eigenverantwortung, viel mehr Eigenerarbeitungsphasen in den Unterrichten, wo die jungen Menschen auch motiviert werden, kreativ zu werden, selber Lösungswege zu finden und dergleichen mehr. Und das ist, glaube ich, für die spätere Arbeit, egal wo sie dann sind, ist das doch viel, viel entscheidender. Mehr können als wissen. Im Leiden würde ich das erklären mit dem Spruch von Albert Einstein, der sozusagen ins Neudeutsche übertragen heißt, Kreativität ist wichtiger als Wissen, weil Wissen ist begrenzt. Ich denke, wir sollten froh sein über jeden jungen Menschen, der ja seine Lebenszeit in die Hand nimmt und Abitur macht.
Sätzen 1. Eine Bildungsnation im Leistungsrausch. Ein Feature von Peter Kessen. Es sprachen Simone Kapst und Joachim Schönfeld. Für die Technik sorgte Ralf Perz. Regie führte Clarisse Cosset. Redaktion Martin Hartwig.